DW Menschen und Märkte.
SAP-Aktie bricht ein. Schlechte Stimmung drückt IFO-Index. Doppelter Wirtschaftskreislauf soll es in China richten. Und wer ist eigentlich pro Trump in der US-Tech-Branche? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon Klaus Ulrich. Für viele Anleger ist es eine böse Überraschung. Der Waldorfer Softwarekonzern SAP ist von der Ausbreitung der Corona-Pandemie stärker betroffen als gedacht. Die Prognosen für 2020 müssen zum zweiten Mal in diesem Jahr nach unten korrigiert werden. Auch die mittelfristigen Ziele sind nicht mehr zu halten. SAP-Aktien stürzen ab. Zu den Hintergründen Volker Hirt.
Es ist das wertvollste Unternehmen im DAX, ein Vorzeigekonzern, der beweist, Deutschland kann auch Software, wenn auch hart getroffen von der Pandemie. Zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Prognose für das laufende Jahr gekappt werden. Nachfrage, Umsatz und Gewinn brachen ein und auch vom ausgegebenen Langfristziel für das Jahr 2023 musste man sich verabschieden. Der Umsatz sank um 4%, der operative Gewinn lag bei nur knapp über 2 Milliarden Euro, da waren Analysten von deutlich mehr ausgegangen. Vor allem das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft ist überraschenderweise rückläufig. Wurden da im zweiten Quartal noch Erlöse von 20% am Gesamtumsatz vermeldet, so waren es im abgelaufenen dritten Quartal nur noch 10%. Sehr gut aufgestellt ist SAP traditionell im Lizenzgeschäft. Da wird auch das meiste Geld verdient. Da aber verzeichnet SAP einen Einbruch um fast ein Viertel. SAP-Chef Christian Klein sprach von einer Strategiewende im Konzern. Man schiele nicht mehr auf kurzfristige Gewinne, die Ziele müssten langfristig gesteckt werden und da stehen vor allem Softwareangebote im Internet im Fokus, sprich Clouds. Um da in Zukunft noch mehr Geld zu verdienen, müsse man verstärkt investieren. Das gehe nun mal zulasten des operativen Gewinns. Die SAP-Aktie verlor zu Handelsbeginn fast 20%. Der Absturz geriet aber nicht noch tiefer, aber bis zum späten Vormittag lag der Verlust noch immer bei rund 16% pro Aktie.
Soweit Volker Hirt. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Nicht nur hier bei uns, sondern auch in anderen Staaten. Die Sorge ist groß, dass es zu einem zweiten flächendeckenden Lockdown kommen wird, mit all den entsprechenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Heute Vormittag legte das Münchner IFO-Institut den neuen Geschäftsklima-Index vor und der ist ein Spiegelbild der schlechten Stimmung. Dorothee Holz mit Reaktionen vom Frankfurter Parkett.
Als ob die Börse es schon geahnt hätte. Vor der Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex rauschte der DAX kräftig in die Tiefe. Tatsächlich ist die Serie gerissen. Im Oktober sank der Geschäftsklimaindex auf 92,7 Punkte, nachdem es zuvor fünfmal hintereinander hochging. In der Wirtschaft und an der Börse nehmen die Sorgen erheblich zu, sagt Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF Bank.
Der Optimismus, den wir im Sommer gesehen haben, der hat sich jetzt in Pessimismus verwandelt.
Dabei konnte die Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Quartal zwischen Juli und September zum ersten Mal wieder aufatmen. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Bank Julius Bär, sprach im August sogar von einem echten Wumms, getrieben von den Dienstleistern.
Die sind wieder da und da ist vor allem der Einzelhandel zu nennen. Und das hilft natürlich, um das Wirtschaftsgeschehen zu stabilisieren.
Und jetzt wieder ziemlich leere Städte, Menschen, die mit Gesichtsmasken durch die Straßen eilen. In vielen Läden herrscht gähnende Leere. Die Dienstleister trifft es gerade am härtesten.
Wenn Leute nicht raus können, wenn Leute Angst um den Arbeitsplatz haben, wenn Leute Existenzangst haben, dann ist das immer sehr schlecht.
So Robert Halver, Chefaktienstratege der Baader Bank.
Die Leute werden wahrscheinlich demnächst ihr Portemonnaie zunageln. Aber wer kein Geld ausgibt, wenn nicht investiert, das heißt dann für die Wirtschaft, es gibt kein Wachstum.
Die deutsche Wirtschaft war im ersten Halbjahr in eine Rezession gerutscht. Danach, also im Sommerquartal, dürfte die Wirtschaft wieder recht kräftig gewachsen sein. Jetzt droht aber wieder eine Rezession, ein sogenannter Double Dip. Erst recht, wenn es zu einem zweiten Lockdown, zu einer erneuten flächendeckenden Stilllegung kommen würde. Sogar ohne Lockdown kann die Wirtschaft ins Wanken geraten, fürchtet Thomas Gitzel von der VP-Bank.
Es bedarf nicht mal eines zweiten Lockdowns, um eine Volkswirtschaft ins Wanken zu bringen. Es reichen schon freiwillige Distanzierungsmaßnahmen, also gewissermaßen ein freiwilliger Konsumverzicht, um hier ordentliche, deutliche wirtschaftliche Schäden zu hinterlassen.
Abgefedert werden diese Schäden durch die Billionen an staatlichen Hilfen und die Geldflut der Notenbanken. Auf dem Börsenparkett rechnen Händler fest damit, dass die EZB bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag nochmal nachlegt. Das dürfte dann auch den Aktienmarkt stützen und einen erneuten Absturz wie im März verhindern. Ein Lockdown gilt trotzdem als Schreckgespenst für Einzelhändler, die Industrie, Freischaffende und für die Börse. Deshalb der dringende Appell.
Es wäre vielleicht vernünftiger, dass jeder Einzelne sich an der Nase packt und seinen Beitrag leistet.
Wenn es Zeitgenossen gibt, die es immer noch auf die lockere Schulter nehmen und keine Abstandsregeln, keine Hygieneregeln einhalten, dann darf der Staat auch mal zeigen, dass er nicht immer nur lieb ist.
Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. In Peking trifft sich ab heute die Staats- und Parteiführung zum sogenannten fünften Plenum. Dabei wird der neue Fünfjahreswirtschaftsplan vorbereitet. Chinas kommunistische Partei muss vor allem klären, wie sie mit dem weltweit wachsenden Misstrauen gegenüber Firmen aus der Volksrepublik umgeht. Die neue Zauberformel der chinesischen Führung lautet dualer Wirtschaftskreislauf. Für ausländische Firmen dürfte es unter diesem neuen Slogan langfristig ungemütlich werden. Steffen Wurzel berichtet.
China ist in den vergangenen Jahrzehnten zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt gewachsen. Dabei ist die Volksrepublik zwar kapitalistischer und marktwirtschaftlicher geworden, doch mit westlichen Industrienationen lässt sich Chinas Wirtschaftsmodell nicht vergleichen. Im Gegenteil, der staatliche Einfluss auf die Wirtschaft des Landes hat in den vergangenen Jahren noch deutlich zugenommen. Nach wie vor steckt Chinas Staats- und Parteiführung zweimal pro Jahrzehnt die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen fest, mit 5 Jahresplänen. Darüber, wie diese Pläne entstehen, wird öffentlich vorab nicht diskutiert. Die alles entscheidende sogenannte fünfte Plenumssitzung der Kommunistischen Partei, bei der die 5 Jahrespläne entworfen werden, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Heute ist es wieder soweit und auch wenn Chinas kommunistische Führung unter sich bleibt, sie hat in den vergangenen Wochen bereits klargemacht, welche Schwerpunkte der neue Fünfjahresplan haben wird. Staatschef Xi Jinping sagte Mitte Oktober in der Wirtschaftsmetropole Shenzhen, in China entsteht ein neues Wirtschaftsmodell, ein System des doppelten Wirtschaftskreislaufs. Der doppelte Wirtschaftskreislauf. In China kommt dieser Tage keine wirtschaftspolitische Diskussion ohne diesen Slogan aus. Was hinter dem Begriff steckt, erklärt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Der erste der beiden Kreisläufe bezieht sich auf die inländische Wirtschaft. Chinas Führung möchte sie stärken. Das gilt für die Produktion, also für das Angebot, und für den Konsum, also für die Nachfrage. Der zweite der Kreisläufe bezieht sich aufs Ausland, auf ausländische Märkte. Bedeutet, das Ausland bleibt wichtig für Chinas Wirtschaft. Investitionen, Expertenwissen und Spezialbauteile aus anderen Staaten bleiben willkommen. Andererseits aber will die chinesische Führung mit dem neuen Wirtschaftsmodell unabhängiger werden vom Ausland, um mit den wachsenden Handelsbeschränkungen und möglichen künftigen Sanktionen besser umgehen zu können. Nick Morrow ist der US-China-Handelsexperte bei der Economist Intelligence Unit, einem Wirtschaftsanalyseanbieter in Hongkong. Für mich sieht es so aus, dass Chinas Staatsführung mit dem doppelten Wirtschaftskreislauf gewisse Missstände beheben will, die es in der inländischen Wirtschaft noch gibt. Beispielsweise ist China nicht gut genug bei der Herstellung von Computerchips. Chinas Staatsführung will das Land also möglichst bald unabhängig machen von Spezialbauteilen und Expertenwissen aus den USA. Für europäische Firmen könnte das zumindest kurzfristig wirtschaftliche Chancen bieten, sagen Analysten. Langfristig aber ist das Ziel der chinesischen Führung klar: unabhängig werden von ausländischen Grundstoffen, Spezialmaschinen und Expertenwissen. Wie genau der sogenannte doppelte Wirtschaftskreislauf umgesetzt wird, ist noch unklar. Bisher handle es sich noch um einen mehr oder weniger inhaltsleeren Slogan, sagt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Das ist noch ein ziemlich vages Konzept, vergleichbar etwa mit der neuen Seidenstraße. Als dieser Plan damals zum ersten Mal vorgestellt wurde, wusste auch niemand, was dahinter steckt. Dasselbe eben jetzt mit dem doppelten Wirtschaftskreislauf. Der Begriff ist offen für Interpretation durch die Wirtschaft und durch die Regionalregierungen. Erst danach dürfte die Staatsführung das Ganze wirklich ausdefinieren. An den Grundproblemen der chinesischen Wirtschaft wird auch der neue Fünfjahresplan zunächst wenig ändern. Erstens entwickeln sich die Konsumlaune und Binnennachfrage innerhalb Chinas weiter unterdurchschnittlich. Und zweitens wächst weltweit das Misstrauen gegenüber Chinas kommunistischer Führung. Zunehmend spüren das auch Unternehmen aus der Volksrepublik.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Zur Präsidentschaftswahl in den USA. Dem Silicon Valley sagt man gerne nach, es sei links und würde die Demokratische Partei bevorzugen. Was dabei leicht übersehen wird, in der Tech-Branche gibt man sich gerne libertär, also extrem freiheitlich, was einen aber nicht unbedingt zum Unterstützer von Joe Biden macht. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Wenn Donald Trump über das Silicon Valley spricht, dann meist nur negativ, denn der US-Präsident meint, Twitter gibt sich in bestimmten Momenten als neutrale Plattform. In Wirklichkeit ist es aber eine politische Plattform mit einer festgefügten Meinung. Das, was sie auf Fakten überprüfen, zeigt, dass sie politische Aktivisten sind. Und das gehört sich nicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass Donald Trump mit seiner Behauptung falsch liegt. Nur eines ist gewiss. Trump ist im Silicon Valley so unbeliebt wie nie zuvor. Die Zahl der großen Unterstützer lässt sich jedenfalls an einer Hand abzählen. Da ist der Oracle-Mitgründer Larry Ellison. Er soll mehrere tausend Dollar für den Trump-Wahlkampf gespendet haben. Ebenso seine Nachfolgerin als Chefin von Oracle, Safra Catz. Aber dann wird die Luft schon dünner. Vor 4 Jahren hat sich noch der deutschstämmige Investor Peter Thiel als Unterstützer von Trump geoutet. Beim Parteitag der Republikaner sagte er vor 4 Jahren, ich stimme nicht mit jedem Punkt unserer Partei überein, aber falsche Kulturkämpfe lenken uns von unserem wirtschaftlichen Niedergang ab. Keiner ist hier wirklich glaubhaft, außer Donald Trump. Doch das ist Vergangenheit. Thiel hat dieses Mal nicht gespendet. Der Beitrag wäre an dieser Stelle nun zu Ende. Gerne können wir uns aber noch die andere Seite anschauen. Joe Biden und die Demokratische Partei. Zuvor allerdings noch der Disclaimer von Katharina Borchert vom Browserhersteller Mozilla. Borchert ist eine der wenigen deutschen Top-Managerinnen im Silicon Valley.
Deswegen davon auszugehen, dass Silicon Valley sind alles so super, super linke Hippies, die immer nur das Beste für die Gesellschaft wollen, das ist definitiv nicht richtig. Silicon Valley ist voll mit Geschäftsleuten, die ihren Profit maximieren wollen und denen sich politische Ansichten oft unterzuordnen haben.
In den USA müssen Spenden für Parteien und politische Kandidaten offengelegt werden. Dadurch lässt sich relativ einfach zuordnen, für welchen Kandidaten die Angestellten der Tech-Unternehmen im Silicon Valley gespendet haben. Und hier könnten die Verhältnisse nicht eindeutiger sein. Fast 5 Millionen Dollar haben die Tech-Angestellten in den vergangenen Monaten an Joe Biden gespendet und nur rund 250.000 Dollar an Donald Trump. Die meisten Unterstützer für Biden finden sich bei Netflix, dem Grafikkartenhersteller Nvidia, bei Google, Microsoft und Apple. Am konservativsten ticken die Angestellten des Datenbankunternehmens Oracle. 67% der Mitarbeitenden haben dort Geld an Biden gespendet, 33% überwiesen Geld an Trump. Schaut man sich die größten Pro-Biden-Spender an, wird das Bild noch klarer. Facebook-Mitgründer Dustin Moskovitz hat 22 Millionen Dollar in Anti-Trump-Wahlkampf-Werbevideos gesteckt. Beim ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt war es eine 750.000 Dollar.
Ein Beitrag von Markus Schuler war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.